Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Highways to Health, der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen, kurz LVG und AFS. Mein Name ist Larissa Federmann und ich bin Fachreferentin bei der LVG und AFS. Der heutige Podcast behandelt das Thema Kommunikation zu Klimawandel und Gesundheit und dafür habe ich zwei großartige GesprächspartnerInnen zu Gast. Zum einen Frau Professorin Dr. Beetsch. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt und Leiterin der Arbeitsgruppe Gesundheitskommunikation am Bernhard-Knoch-Institut und damit auch Leiterin der PACE-Studie, was für Planetary Health Action Survey steht. Es freut mich, dass Sie heute mit dabei sind.
Hallo.
Zum anderen Herr Dr. Niesen, Errichtungsbeauftragter des neuen Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM, und damit auch Leiter der aktuell noch bestehenden Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Schön, dass Sie auch mit dabei sind.
Hallo, Frau Federmann.
Der heutige Podcast ist Teil einer Podcast-Reihe von Highways to Health über den Sachstandsbericht des RKI zu Klimawandel und Gesundheit. Im ersten Podcast dieser Reihe mit Maike Voss, der geschäftsführenden Direktorin vom CPHP und Mitglied von Klug, und Thomas Altge, dem Geschäftsführer der LVG und AFS, wurde der Sachstandsbericht schon genauer vorgestellt. Deswegen werde ich dazu auch nicht mehr viel sagen. Hören Sie da doch gerne rein. Im zweiten Teil wurde sich mit dem Kapitel über die psychischen Auswirkungen der Klimakrise gewöhnt. Mit. Dabei wurde mit Katharina von Bronswig von den Psychologists for Future über die Rolle der Digitalisierung bei Klimagefühlen und der psychischen Gesundheit gesprochen. Wenn euch dies genauer interessiert, hört doch gerne mal rein, falls ihr dies noch nicht getan habt. Aber jetzt würde ich gerne starten mit meinen beiden GesprächspartnerInnen. Erstmal, um in das Thema einzuleiten, würde ich Sie, Herr Dr. Niesen, fragen: Warum finden Sie Aufklärung, Information und Kommunikation zu den gesundheitlichen Gefahren des Klimawandels wichtig?
Ja, es ist die einzige Chance, eben mit dieser Gefahr so umzugehen, dass sie nicht mehr so gefährlich für uns erscheint. Ich glaube, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, das ist ein ganz großer Risikofaktor für die Zukunft. Besonders die Hitze tut uns weh im Sommer. Ältere Menschen haben besonders darunter zu leiden, aber auch Menschen mit Vorerkrankungen und Kinder, die sind besonders vulnerabel. Allein im letzten Jahr ist die geschätzte Zahl von Hitzetoten auf 3000 angesetzt worden vom Robert-Koch-Institut. Es gibt dann darüber hinaus eben auch noch Hautkrebs, der, wenn man vermehrt sich der Sonne aussetzt, eben als Gefährdung da zu sehen ist. Und aber auch Atemwegserkrankungen, wenn eben erhöhte Lufttemperaturen und Ozonwerte eben in der Luft die Lungen belasten. Wichtig ist, glaube ich, oder zentrale Bedeutung, dass die Bevölkerung eben gut verständliche Informationen bekommt, damit sie weiß, was zu tun ist. Besonders die Warnung vom Deutschen Wetterdienst am Tag vorher, dass jetzt erhöhte Temperaturen über 30 Grad, so ist es ja, dann nicht nur den einfachen Bürger, sondern gerade die vulnerablen Zielgruppen erreicht, das heißt Altenheime, Krankenhäuser erreicht werden, damit die eben entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Das ist ganz wichtig. Beispiel nur kurz aus der Stadt Köln. Die haben einen Hitzeaktionsplan zusammen eben mit dem Umweltbundesamt und der Universität zu Bonn gemeinsam auf den Weg gebracht. Und da ist es so, dass eben auf 282 Seiten sehr umfangreich eben alles möglich, gerade für ältere Menschen gemacht wird. Das sollte man im Prinzip in jeder Kommune vielleicht nicht so ausgiebig, aber doch eben als Blaupause übernehmen können. Ich glaube, ein ganz wichtiger Hinweis und letzter Punkt. Wenn man wissen will, wie es vor Ort ausschaut, hat die Bundeszentrale, die noch Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, auch ein Stadtraummonitor-Instrument, was jede Kommune eben anwenden kann, um zu gucken, was drückt denn am meisten jetzt beim Klimawandel in der Kommune, damit man eben spezifisch auch agieren kann.
Super, vielen Dank. Genau. Über die digitalen Angebote der BZGA werden wir im späteren Verlauf vielleicht auch nochmal sprechen. Aber Sie haben ja auch schon gesagt, aktuell sind die Auswirkungen des Klimawandels auch schon deutlich spürbar. Frau Professorin Dr. Beetsch, Sie setzen sich in der Vergangenheit vorrangig mit der Risikowahrnehmung und der Risikokommunikation zum Impfen auseinander. Die Bedrohlichkeit, die Herr Dr. Niesen gerade schilderte, ist sehr stark gewachsen. War das der Grund, weswegen Sie dachten, Sie können sich dem Thema nicht mehr entziehen? Oder was war Ihre Motivation, sich mit der Kommunikation zu Klimawandel und Gesundheit auseinanderzusetzen?
Naja, also die Größe des Problems hat Johannes Niesen ja gerade sehr schön beschrieben. Und wir hatten schon vor der Pandemie das Thema im Blick genommen, haben dann in der Pandemie mussten wir dann noch mal ein bisschen abbiegen und Forschung rund um die Pandemie machen, weil letztendlich
Dadurch, dass die Kommunikation so wichtig ist, versuchen wir zu sagen, gut, das soll auch datenbasiert passieren, das soll evidenzbasiert passieren. Ne? Wir sollen nicht einfach irgendwas den Leuten erzählen, ihnen irgendwie sagen, was ist bei Hitze wichtig oder was, wie schützt man sich gegen Covid, sondern da gehört natürlich immer noch ein bisschen mehr dazu. Ja? Ist es das Wissen, was fehlt? Ist es die Risikowahrnehmung, die zu niedrig ist? Gibt es im sozialen Umfeld vielleicht irgendwie Gerüchte oder andere Erwartungen? Wissen die Leute vielleicht gar nicht, wie sie das umsetzen sollen, was sie eigentlich machen sollen, ja? Also wo Hitzeschutzräume sind zum Beispiel. Also da gibt es sehr, sehr viel, was man sich fragen kann unterwegs zwischen, wir wollen jetzt mal gute Kommunikation machen und es passiert dann. Und auf diesem Weg wollen wir gut begleiten und gucken einmal uns verschiedene Anpassungsdinge an, also wie gehen Leute mit Hitze um, aber fragen uns eben schon auch, was führt dann dazu, dass die Leute vielleicht auch politische Maßnahmen, die so ein bisschen die Umstände verändern, akzeptieren und sich auch politisch einbringen, um ja, den Klimawandel noch zu bekämpfen. Also das sind alles Daten, die wir versuchen zu sammeln, um Verhalten besser zu verstehen, um dann irgendwann auch vielleicht ja, Möglichkeiten zu entwickeln, wie man Verhalten verändern kann. Dabei geht es nicht darum, die Leute irgendwo hinzutricksen, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln, im Prinzip die Brücke zu sein zwischen Klimawissenschaften, zwischen Medizin und dem Bürger. Also zu verstehen, was muss denn passieren, damit aus dem Wissen auch Verhalten wird.
Genau, und diesen Fragen sind Sie ja auch im Rahmen der PACE-Studie nachgegangen, die ja auch die Grundlage bietet für das Kapitel im Sachstandsbericht des RKI. Möchten Sie vielleicht noch mal genauer schildern, was genau Sie für Fragestellungen ja bearbeitet haben, die Sie in dem Bericht darstellen und welche Methoden Sie hierfür genutzt haben?
Also die PACE-Studie ist eine relativ groß angelegte Studie, wo wir in jeder Erhebungswelle ungefähr 1000 Leute erheben. Die sind quotenrepräsentativ für Alter, Mann, Geschlecht und Bundesland. Und die kriegen immer so 20, 25 Minuten ganz, ganz viele Fragen zum Thema Klima und Gesundheit. Und wir haben da ein Rahmenmodell entwickelt, wo wir uns die Handlungsbereitschaft gegen den Klimawandel anzugehen uns genauer anschauen. Und das ist einmal, was tun die Leute schon? Wo verhalten sie sich denn klimafreundlich? Welche klimapolitischen Maßnahmen akzeptieren sie wie stark? Und wollen sie sich politisch einbringen, also politisch partizipieren, um gegen den Klimawandel vorzugehen? Und diese Handlungsbereitschaft wollen wir erklären durch verschiedene Faktoren wie die Risikowahrnehmung, Wissen, soziale Normen, Vertrauen in Institutionen. Und haben uns jetzt gerade in diesem Bericht, Sachstandsbericht Klima und Gesundheit, haben wir uns vor allem angeguckt, welche potenzielle Zielgruppen es denn eigentlich gibt. Wir haben ja, also es gibt Menschen mit höherer Handlungsbereitschaft, Menschen mit niedrigerer Handlungsbereitschaft. Und die interessante Frage ist ja, wen sollte man denn eigentlich erreichen wollen mit Kommunikation oder mit Informationen? Und da haben wir erstmal eine Analyse der Soziodemografie gemacht. Ich kann schon gleich vorwegschicken, was kein Geheimnis ist. Das klärt nicht sonderlich viel Varianz auf. Also ob man jetzt, also die Soziodemografie ist jetzt hier nicht der wesentliche Faktor, der erklärt, warum die Leute sich in ihrer Handlungsbereitschaft unterscheiden. Diese psychologischen Variablen, die ich genannt habe, die sind da sehr viel aussagekräftiger. Aber wenn man eben diese Ergebnisse anschaut, kann man die vielleicht so zusammen, also wir haben uns auch Infoquellen angeguckt, wo suchen denn die Leute Informationen, wer hat eine hohe oder niedrige Handlungsbereitschaft und aus dieser, ich sag mal, Triangulierung kann man dann sich überlegen, wen will man mit welchen Medien erreichen oder wen kann man mit welchen Medien erreichen.
Ja, ich hätte sehr gern, was mich da besonders überrascht hat. Frau Federmann und Frau Professor Beetz hatte da ja sehr viel Mühe reingesteckt. Und interessant ist, dass eben ein Drittel der Befragten sich überhaupt nicht da um Klimawandel wandelt, sondern ganz im Gegenteil, die bekommen das nicht mit. Ein Viertel gelegentlich und weniger als die Hälfte. Sehr häufig oder sehr häufig. Also das fand ich ganz spannend, dass da noch einiges an Bewusstseins-Awareness schaffen, glaube ich, nötig ist. Und dann, wie informiere ich mich? Das hat mich auch Ja, sehr gefreut, dass die Webseiten der Gesundheitsbehörden besonders hervorstechen, was die Akzeptanz angeht, andererseits aber nicht so genutzt werden, wie sie vielleicht genutzt werden sollen, sondern am wenigsten. Das ist das, was mich dann auch animiert hat, nachzudenken, wie müssen wir uns verändern, was muss da besser werden. Sie haben zwar, wie gesagt, das höchste Vertrauen in die Webseiten von Gesundheitsbehörden, aber das wenigste Vertrauen war, glaube ich, bei Social Media. Aber besonders ältere Menschen, die trauen öffentlich-rechtlichen Medien. Mehr Männer als Frauen gehen ins Internet. Also es ist eine Agglomeration von verschiedensten interessanten Ergebnissen, die uns dann hilft. So ähnlich wie in der Corona-Pandemie, als Cornelia Bitsch da eben zum Impfen und der Akzeptanz eben geforscht hat, wir dann damals im Corona-Expertenrat der Bundesregierung gerade dann wussten, wir müssen in bestimmte soziale Zonen, in so benachteiligte Stadtteile reingehen, um dann eben eine höhere Impfakzeptanz zu schaffen. Genauso, glaube ich, müssen wir es jetzt auch bei der das Bewusstsein wandeln, indem wir dann eben nicht warten, dass möglichst viele dann auf die entsprechenden Angebote klicken oder lesen oder Telefon-Hitze-Hotline anrufen, sondern genau dorthin gehen, wo eben die ja, geringste Akzeptanz ist. Ich glaube, vor Ort ist die Erfahrung zumindest ein bisschen so von Corona, wo ich mich habe sehr viel drum kümmern dürfen, dass man eben Präsenz zeigen muss, auch in leibhaftig. Ich glaube, das war so ganz wichtig, das öffentliche Auftreten einerseits für eine bestimmte Personengruppe, gerade für ältere Menschen, viel Akzeptanz schaffen, für junge Menschen eben die Digitalisierung, wobei sie gleichzeitig immer kritisch gesehen. Ich glaube, das sind ganz zukunftsweisende Ergebnisse auch für zukünftige Kampagnen.
Und also vielleicht, wir waren ja zusammen in diesem Expertenrat, vielleicht gibt es ja noch diese Erinnerung an diesen Satz, der häufig fiel. Nicht die Menschen müssen die Informationen finden, sondern die Informationen müssen die Menschen finden. Und
Genauso.
das passt sehr gut zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, nämlich, dass also sehr viele Leute gar nicht so unbedingt aktiv danach suchen, ne? Sondern das muss automatisch aus Versehen vorbeikommen. Und das ist gerade wichtig für die Menschen mit niedriger Handlungsbereitschaft, weil die suchen in allen Kanälen weniger danach. Die sind einfach daran nicht so interessiert oder sie wollen das verdrängen. Also deswegen ist es wichtig, dass das von alleine vorbeikommt. Und da sieht man eben auch ein paar Zielgruppen, an die man vielleicht gerade nicht so gedacht hat bei der niedrigen Handlungsbereitschaft, ne? Also jüngere Menschen zum Beispiel. Man hat, also das war so ein Ergebnis, auf dem wir sehr lange rumgekaut haben, weil man ja so im Kopf hat, diese Bilder von großen Fridays for Future Demonstrationen. Und wir erheben ab 18 Jahre, also es kann sein, dass unter 18 nochmal ein bisschen anders ist, aber so die jüngere Altersschicht in unseren Stichproben, die ist immer eher nicht so handlungsbereit. Ja? Also die will zwar vielleicht politisch partizipieren, aber die zeigt weniger umweltfreundliches Verhalten und die will auch weniger Maßnahmen akzeptieren. Das heißt, das ist eine Zielgruppe, die man natürlich dann wieder auch über Online-Angebote zum Beispiel besser erreichen kann. Und da, das sind, finde ich, so Befunde. Alleine dafür hat es sich schon gelohnt, nochmal sich klar zu machen, dass es da Zielgruppen gibt, die man vielleicht so aus der Lameng nicht, auf die man nicht richtig setzen würde.
Was ich an der Stelle auch sehr interessant fand, ist der Einfluss des Wohnortes. Ein Ergebnis war ja auch, dass Personen gerade in kleineren Gemeinden, in den ländlichen Räumen, sich weniger informieren als Personen in Großstädten. Ich glaube, es war über 100.000 EinwohnerInnen. Und halt auch bei ja, den Webseiten von den Gesundheitsbehörden. Die BZGA hat ja auch zum Beispiel die Website Klima, Mensch, Gesundheit, wo sie über Klimawandel assoziierte Gesundheitsgefahren informiert. Da ist es wahrscheinlich aber ja auch nochmal schwieriger, in der Fläche vor Ort zu sein und die Personen anzusprechen. Genau, da ist dann die Frage, wie man vielleicht den Zugang vielleicht auch vereinfacht zu diesen digitalen Technologien, oder? Wenn, oder denken Sie, es ist machbar, in den ländlichen Regionen so präsent zu sein?
Zumindest musste mal Internet hinkommen. Ich glaube, damit fängt das ja dann an, einerseits. Andererseits, wenn es dann da ist, muss man sich, dann ist es gut, aber dann gibt es vielleicht auch noch andere Optionen. Also ich wohne im Ahrtal und da gab es ja die schlimme Katastrophe. Und da lag es maßgeblich daran, dass kein Strom mehr da war und dann das Internet nicht mehr funktioniert. Dann muss man sich über andere Warnsysteme dann Gedanken machen, wie das Cell Broadcasting System. Und wenn das dann ausfällt, Dann muss man hören, wenn sie reden, klingen, dass da jetzt Gefahren droht, damit eben nicht wieder 134 Menschen versterben müssen, nur weil eben die Information nicht weitergeleitet worden ist. Ich glaube, da kann man auch fürs Klima daraus lernen, nicht nur die stark Wetter-Regenereignisse, sondern eben auch die Hitze, ja, Wellen, die uns das Leben dann zukünftig auch gerade im Sommer schwer machen, dass man da frühzeitig darauf hinweist und dass gerade ältere, alleinstehende Menschen haben wir in Köln rausbekommen, dass die entsprechend sich dann vorbereiten, wenn sie es wissen. In Frankreich wird es so gemacht, dass da von den Einwohnermeldeämtern die Menschen angerufen werden, über 60, und das lässt der Datenschutz dazu. In Deutschland darf man es nur freiwillig. Wenn aufrufen, wir rufen euch an und erzählen euch, wie das Wetter wird, wenn es heiß ist und was ihr dagegen tun müsst. Ich glaube, da kann man auch von Frankreich ein bisschen lernen. Und gerade dann auch so Hitze-Hotlines sind dann ist nicht bei jungen Menschen gefragt, sondern gerade bei älteren Menschen haben wir festgestellt durch Befragung, dass da über die Hälfte dann dankbar ist für eine Begleitung in der Situation. Gerade wenn man mit 75 alleine in der Hitze zu Hause in der kleinen Wohnung hockt, dann ist man dankbar, wenn einer dort auch sagt, trink jetzt ein Glas Wasser oder zwei, und was sonst noch dazu auch gehört.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Das war ja auch eine Erkenntnis der Pay-Studie, dass die Handlungsbereitschaft auch gerade bei diesen Personen dann höher ist. Und Sie haben ja gerade schon ein bisschen den Brückenschlag zur Digitalisierung gemacht mit der Infrastruktur, die auch gegeben sein muss für die digitale Kommunikation. Frau Beetsch, wenn Sie möchten, können Sie noch allgemeine Ergebnisse gleich von der Pay-Studie ergänzen, wenn Sie das möchten. Sonst würde ich auch noch mal konkret nachfragen, weil Sie haben ja auch das Nutzungsverhalten und das Vertrauen in verschiedene Informationsquellen untersucht. Wir hatten gerade ja schon angesprochen, dass da die Behörden oder die Webseiten der Gesundheitsbehörden sehr gut abschnitten. Wie sah das bei anderen Informationsquellen aus und welche Schlussfolgerungen zogen Sie daraus?
Ja, sehr gut, muss man ja fragen, auf welchem Kriterium? Auf dem Kriterium Vertrauen. Ja, da schneiden Sie gut ab. Auf dem Kriterium Nutzung schneiden Sie wirklich sehr schlecht ab. Und das ist natürlich was, wo wir sagen können, wir können die besten Webseiten haben und wir können die besten Angebote haben, wenn diese Angebote die Leute nicht finden, das ist wieder der Satz, ja, die Information muss den Menschen finden, dann bringen die auch nichts. Und deswegen glaube ich, muss man sich da sehr klug fragen, wie man das verbinden kann. Also also online ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Eigentlich sollte man denken, da ist ja der Zugang niedrig und wenn dann mal was passiert und man hat noch Internetzugang, wenn jetzt nicht gerade eine Ahrtal-Katastrophe passiert, dann suchen die Leute vielleicht in der relevanten Situation. Dann ist es natürlich wichtig, dass es auffindbar ist. Aber ich glaube, das zeigt halt schon auch, dass massenmediale Kommunikation trotzdem wichtig ist. Also Fernsehen, Radio immer sehr wichtig. Und natürlich auch ja, die Frage, wer macht das? Also wo institutionalisiert man das? Deswegen finde ich das sehr gut, dass das ein Thema ist, was jetzt auch zukünftig im BIPAM oder auch in der BZGA jetzt sehr stark zentral verankert werden soll. Ja? Weil man muss sich genau diese Fragen systematisch stellen, wie erreicht man denn die Leute? Und also im Prinzip kann man die Leute in den Großstädten und die gut gebildeten Leute, die kann man erstmal so gedanklich ausklammern, weil ich will mal sagen, die lesen sowieso große Medien und kriegen das Wichtigste mit. Ich versuche unseren Studierenden auch immer zu sagen, bitte denkt als allererstes an irgendjemanden, der auf dem Land lebt, der vielleicht älter ist, der vielleicht mit dem Internet Probleme hat. Wie erreicht ihr den? Ja, und das ist natürlich jedes Gesundheitsproblem hat unterschiedliche Zielgruppen, ne, jetzt Cannabis-Legalisierung, Hitzeschutz, das sind ja sehr andere Zielgruppen, da müssen dann auch andere Medien wählen. Aber also ich denke, dass das, wenn das hauptamtlich auf Daten basierend ausgesteuert wird, finde ich das auf jeden Fall einen großen Fortschritt, weil wir natürlich auch sehen, dass gerade sowas wie Akzeptanz politischer Maßnahmen ist wahnsinnig voraussetzungsreich. Dafür muss ich viel wissen über den Klimawandel. Dafür muss ich irgendwie was wissen, welche Maßnahmen sparen jetzt wie viel CO2 und so weiter. Und ich glaube, dafür, ja, sowas eine zentralere Stelle zu haben, die das sich auf die Fahnen schreibt, dass dazu gut kommuniziert wird und dass die Leute auch erreicht, ist unglaublich wichtig.
Das ist genau eine gute Überleitung. Diese zentrale Stelle wäre jetzt die Frage an Sie, Herr Dr. Niesen. Sehen Sie da das BIPAM in der Rolle und welche Chancen sehen Sie vielleicht auch für das BIPAM in der digitalen Kommunikation? Wir hatten ja gerade schon ein bisschen über die Grenzen gesprochen, wenn die Infrastruktur nicht mehr funktioniert und bei älteren Menschen vielleicht dies weniger nutzen im ländlichen Raum. Aber welche Chancen sehen Sie genau in die Rolle des BIPAM? Möchten Sie dazu vielleicht noch mal was sagen?
Ja, sehr gerne. Es ist so, es braucht jemand vor Ort, der die Verantwortung übernimmt, nicht erst, wenn die Katastrophe passiert ist, sondern im Vorfeld eben darüber auch schon informiert, dass eventuell das passieren könnte. In der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, der öffentliche Gesundheitsdienst kommt an seine Grenzen. Es gab 4 Milliarden Euro, wo das Personal dann aufgestockt worden ist. Und jetzt gilt es für Corona, ich sage nicht vorbei, aber nicht mehr den Stellenwert hat wie in der Vergangenheit, zu gucken, was sind die anderen Themen. Und Klimawandel ist ein Thema, was wir jetzt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder vom zukünftigen Bundesinstitut dann machen werden, ist dann vor Ort, also über eine Townhall, dann die Menschen in Abstimmung natürlich mit den Ländern, weil Gesundheit ist bekanntermaßen Ländersache, dann eben informieren werden die öffentlichen Behörden, die Gesundheitsbehörden über Klimawandel ganz konkret jetzt im 5.6. ist ja Hitzeaktionstag. In Berlin wird der Minister eine Pressekonferenz geben, aber es geht ja darum, dass eben nicht nur in Berlin was passiert, sondern dass eben genau vor Ort das ankommt. Und dafür brauchen wir kompetente Ansprechpartnerinnen, Kommunikatoren, Multiplikatoren. Und der öffentliche Gesundheitsdienst ist in jeder Kommune vertreten, hat über die Corona-Pandemie eben auch Personal bekommen, was jetzt eben dann vielleicht auch dafür genutzt werden kann. Dafür schaffen wir Angebote vom BIPAM, klären auf, bieten eine Toolbox an, was man vor Ort dann mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, wer auch immer, das Krankenhäuser, Seniorenheime, aber auch Kitas, Kinder sind ja auch eine Zielgruppe, die vulnerabel ist, eben aufklären, wie kann ich mich vor Hitze schützen. Das ist das Hauptproblem, wie wir momentan Klimawandel erleben. Und ich glaube, das ist für uns, das hat die Zukunft. Das ist dann eben ganz wichtig, dass als BIPAM dann eben vor Ort auch das Thema zu installieren über Townhalls mit den Kommunen, mit dieser Toolbox vor Ort, dass dann Hinweise, diesen Hitzeaktionsplan von Köln, den kann man auf jede Kommune in Deutschland übertragen, was da an Spitze gegen Hitze-Tipps da ist. Also einerseits das an die Verhaltensänderung, aber auch an die Verhältnisse. Wir müssen natürlich auch umbauen. Wir müssen Schattenplätze schaffen, mehr Bäume, mehr Grün in die Stadt. Also es hängt ja verhältnispräventiv ganz viel damit zusammen. Das Klima ist nicht nur durch, dass ich der Klimawandel oder die Folgen des Klimawandels sind ja nicht dadurch vorbei, wenn ich jetzt die Rollade runter mache, wenn es heiß ist und ich dann nicht mehr so spitze und dann als älterer Mensch da gefährdet bin, sondern da darf es schon ein paar Sachen mehr auf der Strecke. Und von daher ist es gut, das jetzt zum Thema zu machen. Und letzter Punkt dann dazu noch, gerade diese vulnerable Gruppe der älteren Menschen ist am besten erreichbar über das Radio. Das haben wir gelernt durch unsere Umfragen. Das ist nicht das Fernsehen, es ist nicht die Tageszeitung, es ist nicht das Internet, sondern fast jeder Zweite hört das, dass es heiß wird übers Radio, wenn er den Wetterbericht hört. Und da müssen die Warnungen mit rein. Es klingt banal, aber das sind die einfachen Botschaften, die wir auf der Strecke mit auch bedenken müssen.
Ja, genau, wie Sie ja schon sagen, das war ja auch eines der Ergebnisse des Berichts, dass nicht nur Wissen allein notwendig ist, sondern halt auch die Möglichkeiten zum Handeln, dass die Verhältnisse gegeben werden. Und eines der Handlungsempfehlungen waren ja auch die Ausbildung von MultiplikatorInnen in den Settings. Genau, weil Sie ja auch gerade noch die Hitze-Toolbox angesprochen haben. Vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass ja auch bei der BZGA, also nicht an Sie, sondern an die HörerInnen, jetzt noch die Webseite Klimamensch Gesundheit, die ich angesprochen habe, auch nochmal ausgebaut werden soll. Die hat ja gerade sehr viele Informationen für Hitze, UV und da sollen jetzt aber auch noch zu Allergien und vektorübertragenen Erkrankungen, genau, wird gerade in die Kamera gehalten, die HörerInnen sehen das nicht. Genau, das ausgebaut werden, weil das war ja auch eins der Erkenntnisse der PACE-Studie, dass ja auch unterschiedliche Themen unterschiedlich bisher im Bewusstsein der Person sind. Genau, Frau Dr. Beetsch, haben Sie gerade noch Ergänzungen, bevor wir einmal ein Fazit ziehen wollen, ein Zwischenfazit?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, genau, dann würde ich von Ihnen beiden gerne mal eine grobe Einschätzung haben. Man kann es wahrscheinlich nicht schwarz-weiß sehen. Ist ja auch gerade schon ein bisschen aufgekommen, ist ein sehr komplexes Thema. Es kommt immer auf die Zielgruppe und auf das Thema wahrscheinlich auch drauf an. Aber wenn Sie sich einordnen müssten, wenn Sie bewerten müssten, ob die Digitalisierung für die Kommunikation zu Klimawandel und Gesundheit eher ein Fluch oder ein Segen ist, wie würden Sie das einschätzen? Vielleicht erstmal Sie, Frau Professorin Dr. Beetsch.
Naja, es ist da, würde ich mal sagen, und wir müssen damit umgehen. Und natürlich gibt es irgendwie Vor- und Nachteile, und ich glaube, wir lernen ja immer mehr darüber, und wir lernen auch immer, das besser zu nutzen. Ich glaube, es wird ein totaler Fluch, wenn wir denken, wir sind fertig, wenn wir eine Webseite gebaut haben und 3 Insta-Posts dazu gemacht haben oder meinetwegen auch TikTok-Posts. Und auch die Klickzahl, finde ich, ist einfach kein guter Indikator, ja. Und weil das läuft alles darüber da zusammen, dass man sagt, ja, die Leute müssen mehr wissen und dann machen sie schon das Richtige. Aber das wissen wir einfach schon sehr, sehr lange, dass das absolut nicht ausreicht. Dr. Niesen hat ja auch angesprochen, die Verhältnisse, die geändert werden müssen, und das eben nochmal im Zusammenhang auch mit, was wir über Verhalten lernen, also die Selbstwirksamkeit zum Beispiel oder wie das sozial eingebettet ist. Das sind alles Dinge, die müssen eben auch dort transportiert werden. Und dafür reichen oft Insta-Posts nicht aus. Da kann man mal vielleicht einen Wissensschnipsel irgendwie kommunizieren, aber da braucht es ganz andere Ansätze auch noch, die einfach deutlich über die sozialen Medien hinausgehen. Die können aber natürlich auch genutzt werden, um Kampagnen irgendwie voranzutreiben, dass man, weiß ich nicht, über Themen mit anderen spricht zum Beispiel. Aber es ist definitiv nicht ausreichend und da wird es, glaube ich, zum Fluch. Wenn wir denken, wir sind fertig, wir haben eine Webseite und 3 Insta-Posts, dann haben wir das Potenzial nicht ausgeschöpft.
Super. Dann würde ich direkt mal übergeben an Sie, Herr Dr. Niesen. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, grundsätzlich ist die Digitalisierung des Internets natürlich ein Segen dafür, dass eben Information breiter ist, dass sie schneller ist und eben rechtzeitig oft dann um die es geht, auch erreicht. Das ist das Gute. Das Misstrauen, was immer mitschwingt, wenn ich jetzt das beworben bekomme von irgendjemandem, der mir was verkaufen will, dann stellt sich ja die Frage, stimmt das denn alles, was der mir da erzählt? Und dafür ist aber die Vernetzung ganz gut, dann, dass man mit anderen Personen des Vertrauens im Internet dann kommunizieren kann. Und zu guter Letzt, ich hatte es für die älteren Menschen gesagt, dass man auch andere Quellen mit einbezieht, Radio, Fernsehen, aber auch, ich glaube, die Zukunft liegt gerade beim Thema Klimawandel für die Zielgruppe der älteren Menschen, dass man eben persönlich da ansprechbar ist und die Fragen, die ich jetzt habe, nicht in Ersprechto, aber doch in einer Hotline loswerden kann. Da haben wir viel, gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich glaube, wenn jede Kommune Menschen hat, die eben da an der anderen Seite vom Telefon sitzen, dann kann man da auch eben das alles, was gefragt wird, nicht nur für Ältere, sondern auch gerade bei jungen Menschen, wenn die genug haben, vom Internet Bewerbungen dann auch Antworten geben kann.
Vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Dr. Niesen hat es gerade so ein bisschen angedeutet, worüber wir gar nicht geredet haben, aber was vielleicht jetzt auch zu weit führt. Aber also ein Teil des Fluches sind natürlich alle Falschinformationen, die da auch teilweise je nach Thema sehr bewusst lanciert werden, viel Lobbygeld dahinter steckt bei manchen Themen und so weiter. Und da kommt man jetzt schon mit Faktenchecken und so natürlich eigentlich kaum mehr hinterher, jetzt auch wenn die künstliche Intelligenz sich weiterentwickelt und so weiter. Das sind natürlich alles Themen, die dann hoffentlich an der Stelle, die das aussteuert, zumindest von der BIPAM-Seite auf dem Schirm sind, aber dass man muss halt gucken, in was für einer Informationsumgebung man da ist, ne? Also wenn man einen Flyer macht, ist man im Flyergrab auf dem Tisch von seinem Arzt. Wenn man Social Media Posts macht, ist man in einer unglaublich dichten Umgebung, die auch eben, wo es vor falschen Informationen nur wimmelt und es wird uns immer schwerer fallen, die wirklich gut zu erkennen, auch Bildmaterial und so weiter, durch künstliche Intelligenz jetzt ja deutlich schwerer zu ja, als falsch zu identifizieren sein. Und von daher, also das will ich zumindest nochmal gesagt haben, dass das natürlich zu den Herausforderungen noch dazugehört.
Super, vielen Dank. Dann einmal abschließend, also wir haben ja jetzt schon viel über die Art der Kommunikation gesprochen. Vielleicht noch ein bisschen, wenn man sich dann jetzt dazu entscheidet, vielleicht auch HörerInnen von uns eine Gesundheitskommunikation auf digitalem Wege ja zu verbreiten. Haben Sie vielleicht noch Empfehlungen, wie diese ausgestaltet werden sollen? Weil wir hatten ja auch eben, okay, eine reine Information ist nicht so wirksam. Man muss ja auch Selbstwirksamkeit bei der Person halt vielleicht nochmal initiieren. Und vielleicht unterscheidet sich da nochmal digitale Kommunikation anders darin, wie sie halt wirksam sein kann, jetzt selbst vom Flyer oder so. Also genau, die Frage, wie sollte wirksame Kommunikation aussehen? Welche Empfehlungen haben Sie da? Da können Sie gerne beide einfach sich zu äußern, wer gerade von Ihnen dazu Gedanken hat.
Ja, ich glaube, ganz viel haben Sie da jetzt schon gesagt. Wir haben ja auch vieles in dem Gespräch schon angesprochen. Muss ich natürlich immer fragen, ist es das richtige Medium für die Zielgruppe, die ich erreichen will? Was ist der Zielgruppe sonst wichtig? Also was beeinflusst eigentlich ihr Verhalten? Dafür gibt es eben die Möglichkeit, mal in sozialen verhaltenswissenschaftliche Daten zu gucken. Und dann ist natürlich immer die Frage des Absenders, ja, ist der vertrauenswürdig? Hat man sich vielleicht schon einen Ruf aufgebaut? Und hat man irgendwie schon eine Followerschaft, die man erreichen kann? Also die Reichweite ist sicherlich ja, sprunghaft extreme Reichweite möglich, aber es ist auch möglich, man macht einen Post und sieht überhaupt nie irgendjemand. Also das sind, glaube ich, Dinge, da gibt es Firmen und die einem dabei helfen können. Aber ich glaube, mir ist da immer sehr wichtig, eben gerade diesen Gesundheitskommunikationsaspekt zu beleuchten, zu sagen, wir wollen da nicht nur Informationen transportieren, sondern eben das, was unser Verhalten beeinflusst. Ist immer die Frage, kann man das durch soziale Medien überhaupt beeinflussen? Vielleicht soziale Aspekte oder Selbstwirksamkeitsaspekte. Das muss man zumindest immer noch mitdenken. Und ich glaube, Wunder darf man sich davon nicht erhoffen.
Aber Wunder gibt es immer wieder. Nein, ganz bei Professor Beetsch. Ich glaube, das Wichtige ist die Strategie. Wer ist die Zielgruppe und wie komme ich an die ran? Und dann nicht nur aufklären über das Problem, sondern auch Handlungsoptionen aufzeigen. Das ist ganz wichtig. Was muss ich jetzt tun? Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, wen kann ich erreichen? Also ich glaube, wir müssen auch personalisieren, dass ich dann an jemanden eine E-Mail schreiben kann oder je nach Altersgruppe dann auch anrufen kann, wo ich jemanden, dem ich jetzt keine Fake News mehr zutraue, sondern der objektiv darüber informiert, dass ich den erreichen kann. Und das Wichtigste, glaube ich, am aller Ende ist dann auch noch, wenn ich das dann gemacht habe, zu gucken, hat es was gebracht. Ja, ich finde, diese Pace-Studie ist ja ein ganz wesentliches Momentum, wo wir auf dem wir aufbauen können, gerade für die noch Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, auch für das BIPAM, für das zukünftige Institut, dass man weiß, wie erreiche ich die jeweiligen Zielgruppe wirkungsvoll. Also der Wirksamkeitsnachweis muss dann immer auch am Ende des Prozesses stehen, um dann den neuen Prozess gestärkt dann weiter zu beeinflussen und zu gehen.
Super, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Damit würde ich dann auch den Podcast hier einmal schließen und mich einmal ganz, ganz doll bei Ihnen beiden bedanken, dass Sie ja heute als Gesprächspartnerinnen bereitstanden. Und an alle ZuhörerInnen, solltet ihr noch Fragen oder Anregungen zum besprochenen Thema haben, meldet euch gerne bei uns unter www.highways2health.de. Im nächsten Podcast wird mein Kollege Dirk Ganzefort mit Herrn Dr. Mücke vom Umweltbundesamt über Hitze, Extremwetter und UV-Strahlung im Kontext von Gesundheit und Digitalisierung sprechen. Darauf können Sie sich freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.